D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit einem super Gast heute Abend, Christoph Maria Herbst. Ja, den habe ich vorhin in Berlin getroffen und habe das Gespräch mit ihm aufgezeichnet über die Verfilmung des Roman-Bestsellers Er ist wieder da. In dem spielt er, nachdem er ja das sehr erfolgreiche Hörbuch eingesprochen hat, natürlich auch mit. Dann sprechen wir auch über The Program um jeden Preis. Ein Film, der genauso diesen Donnerstag startet, ist einer der besten Sportfilme, die ich jemals gesehen habe. Handelt von dem kometenhaften Aufstieg von Lance Armstrong und dessen bitterem Niedergang, nachdem diese ganze unfassbare Dopinggeschichte ans Tageslicht kam. Ben Foster spielt den ehemaligen Radsport-Superstar, den hat Anna Wollner getroffen und wird uns davon erzählen. So, und jetzt denkt ihr natürlich, ne, krass, das geht ja kaum besser. Und ich sage euch, den neuen Science-Fiction-Blockbuster von Ridley Scott haben wir auch noch in dieser Stunde. Der Marsianer mit Matt Damon läuft auch am Donnerstag neu in den Kinos an. Und da gucken wir mit den Ohren selbstverständlich auch rein. Also, prominente Sendung heute Abend. Ich hoffe, ihr habt Smoking und Abendkleid an. Einen besonders großen Vorhang auf und Bühne frei für eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden?
Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur, wenn Sie wollen.
Ziemlich bizarre Situation. Adolf Hitler steht im Fernsehstudio von Frank Plassberg als Interviewgast. Und das ist nur eine von wirklich vielen extrem bizarren Situationen im neuen Kinofilm Er ist wieder da. Zur Story selbst brauche ich vermutlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Das werden einige von euch gelesen oder zumindest davon gehört haben, von diesem Buch, absoluter Bestseller, genau wie auch das Hörbuch. Adolf Hitler erwacht im Buch im Jahr 2011 in einem Hinterhof irgendwo in Berlin, glaubt, es wäre immer noch 1945 und weiß auch überhaupt gar nicht, wie er da jetzt gelandet ist. Er merkt dann ziemlich schnell, dass es wohl irgendwie eine Zeitreise gewesen sein muss, versteht aber nicht, dass er von jedem, dem er auf der Straße begegnet, ausgelacht wird. Touristen Fotos mit ihm machen wollen, weil natürlich jeder glaubt, das wäre irgendein Irrer, der sich als Hitler verkleidet hat und nicht ganz dicht ist. Durch Zufall rennt er in einen jungen Fernsehjournalisten, der gerade gefeuert wurde, und der glaubt natürlich, in diesem gespenstisch echt wirkenden Hitler-Darsteller das gefundene Fressen vor sich zu haben, also die Story, die ihn wieder berühmt macht. Er fängt an, mit ihm zu drehen. Sein Sender, das ist so ein absichtlich super schmierig dargestellter Blut- und Sperma-Sender, also praktisch sowas wie RTL 2, findet es großartig, stellt sein gesamtes Programm um und alles, was der junge Reporter und dieser vermeintliche Hitler-Typ zusammen drehen, wird gesendet als so eine Art bösartige Comedy. Mit dem ebenfalls bösartigen Unterschied, dass es einfach kein Hitler-Darsteller ist, sondern er es wirklich ist. Großer Unterschied zum Buch ist, hier im Film haben sie bei den Dreharbeiten eine Mockumentary draus gemacht. Das heißt, die Schauspieler, die den Reporter und Hitler im Film spielen, das sind Fabian Busch und Oliver Masucci, die haben unter anderem mit echten Passanten auf der Straße gedreht und haben ernsthaft völlig hirnverbrannte rechte Idioten gefunden, die den Witz oder die Ironie dahinter wirklich nicht kapiert haben. Irgendwelche Typen von einer NPD-Demo zum Beispiel, die dann ernsthaft mit diesem Hitler auf der Straße über ihr Verständnis von Politik gesprochen haben.
Ein bisschen mehr Demokratie wäre angebracht, ja. So, dass man halt immer ein klares Machtwort spricht, so wird die Macht. Punkt aus, fertig, keine Diskussion.
Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau meine Art von Demokratie.
Ist klar, ne? Mehr Demokratie, in der mal einer auf den Tisch haut und sagt, so wird's gemacht und nicht anders. Auch andere super heftige Szenen sind im Film in so einer echten Kneipe auch mit echten Leuten gedreht. Leute, die vor laufender Kamera sagen, dass es genau das wäre, was Deutschland braucht, wenn einer wie er, also Hitler, also am besten sogar er selbst, wieder an die Macht käme. Kleine Sekunde, ich muss mich kurz übergeben. Mockumentary-Szenen, also gemischt mit Szenen, die nur mit Schauspielern gedreht wurden, das sind dann zum Beispiel die Szenen in dem angeblichen Privatsender, von dem ich eben gesprochen habe. Hitler muss sich an das neue Zeitalter gewöhnen und das heißt natürlich auch, der Führer braucht eine E-Mail-Adresse. Eingerichtet von der Redaktionssekretärin.
Unter welchem Namen soll ich denn Ihre E-Mail eintragen?
Na, unter meinem natürlich, Adolf Hitler.
Sorry, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, aber heißen Sie wirklich so?
Nein, ich heiße natürlich nicht wirklich so. In Wirklichkeit heiße ich Schmuel Rosenzweig.
Na, das ist doch super. Schmuel ist doch dufte.
Das war ein Scherz.
Adolf.Hitler ist weg.
Was weg? Jemand hat meinen Namen da.
Hm. Und wenn Sie einfach einen anderen Namen nehmen?
Sie meinen wie ein Pseudonym?
Na quasi.
Nehmen Sie die neue Reichskanzlei. Die habe ich immer gemocht.
Das sind dann die Momente, in denen man zwischen diesen Mockumentary-Szenen dringend als Comic Relief mal durchatmen kann, wo die Absurdität der gesamten Situation wirklich sehr schön zur Schau gestellt wird. Alle halten diesen Hitler für so einen willkommenen, sehr scharfzüngigen Comedian. Nur er behauptet natürlich selbst weiterhin steif und fest, dass er der ist, der er ist. Bis dieser eine junge Reporter langsam auch diesen bösen Verdacht hegt, nur dass ihm dann natürlich keiner glaubt. Drastisch ausgedrückt, die ganz normalen Menschen auf der Straße finden diesen Hitler entweder merkwürdig, albern oder irre, aber fast keiner nimmt den ernst. Wie bitter ist das bitte im Vergleich zu dem, was Anfang der 30er Jahre in Deutschland war? Genau das zeigt der Film. Da treffen dann wirklich Gesellschaftssatire und Sozialdrama aufeinander. Es gibt die Momente, die rein schauspielerisch sind, in denen man sich aufgrund dieses bizarren, scharfen Humors echt vor Lachen biegt. Und dann sind da wieder diese Mockumentary-Szenen, in denen man nicht glauben kann, was man sieht und sich in Grund und Boden schämt. Also ich habe abwechselnd schallend gelacht und dann stand mir wieder der Mund weit offen. Oliver Masucci kriegt diese Gratwanderung als Hitler brillant hin. Das ist irre schwer zu spielen. Er macht es toll, spielt diese zwei Gesichter unglaublich gut und der ganze Film ist wirklich bis in die Nebenrollen super besetzt. Katja Riemann als so haarzähnige Senderchefin und Christoph Maria Herbst als ihr erfolgsgeiler, neidischer Vize aus diesem Hitler-Typen einen Superstar machen wollend, worauf der natürlich gerade gewartet hat. Also ab Donnerstag für euch neu im Kino, er ist wieder da. Regisseur David Vnent ist dann eine hervorragende Verfilmung dieses Bestsellers gelungen. Nah am Buch dran und doch nochmal fürs Kino neu gemacht, ist ein Film, der einen die ganze Zeit hin und her reißt. Im positiv brutalsten Sinne, der bitter witzig einerseits und kaum zu ertragen andererseits ist. Wir sprechen gleich mit Christoph Maria Herbst über den Film, über seine Rolle darin und darüber, wie er dieses außergewöhnliche Projekt erlebt hat. In eine Stunde Film bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Die Radio Wissen hört ihr eine Stunde Film. Wir sind unterwegs. Ihr hört es, klingt nicht nach Studio, sondern nach Halle, nach Tennishalle. Sind wir nicht, aber in einem Konferenzraum eines Berliner Hotels zusammen mit Christoph Maria Herbst. Schönen guten Abend.
Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Hast du das Echo gehört?
Ja, es ist Wahnsinn. Hast du sehr gut gemacht.
Dankeschön.
Das Buch Er ist wieder da war ein Riesenerfolg. Dann war das Hörbuch Er ist wieder da auch ein Riesenerfolg. Das hast du eingesprochen. Daher muss die Anfangsfrage sein, wie unfassbar beleidigt musst du gewesen sein, als sie dich nicht gebeten haben, den Gröfatz auch im Film zu spielen.
Vielleicht hat man mich gebeten und du bist nur schlecht informiert.
Okay.
sagen wir so, der Olli macht das prima, der Oliver Masucci spielt jetzt die Hauptfigur und ich habe mich, glaube ich, an der Figur schon genug abgearbeitet und auch wund gearbeitet. Ich habe ihn ja schon zweimal gespielt in zwei unterschiedlichen Filmen, den Wichser-Film vom Kalkofe.
Alfons Hatler.
Genau. Da hat er noch einen anderen Namen, aber inhaltlich blieb es, glaube ich, dasselbe. Da habe ich mich der Figur eher so mit parodistischen Mitteln genähert, im von dir angesprochenen Hörbuch mit eher so imitatorischen Mitteln. Und damit bin ich eigentlich durch. Den jetzt nochmal 1:1 umzusetzen, so wie es Bruno Ganz damals im Untergang gemacht hat, hat es mich gar nicht so, ehrlicherweise gar nicht so gekribbelt. Also ich habe mir genug Energie von dieser Figur jetzt schon aufgehalst und das lässt einen nicht unbeteiligt, muss ich echt sagen. Und dann über 50 Drehtage oder wie lange der Oliver daran gedreht hat mit dem David Tennant, dann eine Hitlermaske durch die Welt zu latschen, da gehört schon einiges zu.
Absolut, zumal die Mockumentary-Anteile im Film beeindruckend bis bedrückend sind. Jetzt warst du nicht unmittelbar beteiligt an diesen Drehs, wo die tatsächlich raus sind auf öffentliche Plätze in der kompletten Maskerade.
Und damit spätestens da hätte es dann schon nicht geklappt, weil wenn ich da irgendwie im Brandenburgischen an einem besoffenen Stammtisch irgendwie in der Kneipe zur Deutschen Eiche gesessen hätte, hätte, glaube ich, jeder Zweieinhalbte gesagt, das ist Stromberg. Und jeder Vierte hätte gesagt, dreht er jetzt doch Trippelwegs. Es hieß auch gerade, es gibt keinen dritten Teil. Also spätestens da hätte sich das alles ad absurdum geführt. Insofern war der Gedanke, mich zumindest mit so einem Sidekick, das ist ja ein besserer Gastauftritt, den ich da habe, zu besetzen, eher so ein Schmankerl jetzt. Aber ich habe es gerne gemacht. Die Arbeit mit dem David Tennant hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil der nochmal ganz anders arbeitet als jeder andere Regisseur, als jede andere Regisseurin, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Und will das nicht missen, war eine super Arbeit.
Diese Szenen, diese Mockumentary-Szenen im Film, lösen relativ schnell beim Zugucken den Impuls aus von, das muss doch irgendwann irrsinnig brenzlig geworden sein, da muss es doch mal beinahe was aufs Maul gegeben haben. Hast du da was von mitbekommen? Die Kollegen haben sicherlich erzählt, gab es derartige Szenen?
Also Momente gab es, es wurde ja auf dem Brandenburger Rathaus irgendwie gedreht, da war in der Nähe tatsächlich war irgendeine Autonomen-Demo und dann stellt sich da in Steinwurfnähe, und ich sage das durchaus mit Bewusstsein, in Steinwurfnähe stellt sich dann jemand auf dem Balkon in Hitler-Klamotten und Maske, da rappelt es dann schon im Karton und das tat es wohl auch, das ein oder andere sehen wir ja auch im Film. Und mir ist aus den Erzählungen von Fabian, der den Sawatz gespielt und auch von Oliver, ist mir noch bekannt, dass in bestimmten Situationen, die gedreht haben, draußen immer ein Fahrer mit laufendem Motor gewartet hat, weil man nie wusste, wie wird der Mensch, der Mob reagieren. Ja. Also es ist schon Kamikaze.
Wie bitter findest du diese Ironie im Film? Der Führer im Jahr 2014 will immer noch die Welt erobern und jeder hält den aber erstmal für einen Spinner oder einen Wahnsinnigen, keiner nimmt den ernst. Das ist eine relativ böse Form von History Repeating.
Total, aber eigentlich darf man da jetzt auch nicht zu streng sein mit den Menschen, weil es kann ja nicht Hitler sein. Wir wissen ja nun alle, dass er tot ist. Wenn jetzt Elvis Presley um die Ecke käme, James Dean zusammen mit Marilyn Monroe, dann würde auch jeder sagen, wer hat denn die Transen freigelassen? Das ist doch jetzt Quatsch hier. Genau mit diesem fantastischen Ausgangsmoment spielt Timo Fermisch in dem Buch. Ja, diese Kröte musst du natürlich als Ausgangssituation schlucken, sonst hast du keinen Spaß an dem Buch. Hitler erwacht von den Toten. Das wissen wir als Leserin und als Leser, dass der Zuschauer jetzt erstmal nur denkt, das ist ein brillanter Comedian, ein Method-Comedian, ja, der aus seiner Haut nicht rauskommt und eins zu eins verschmolzen ist mit dem Darzustellenden. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, die über dem Ganzen schwebt, worauf das Buch und auch der Film ja auch eine eindeutige Antwort haben, wäre sowas wie 33 nochmal möglich? Und die erschreckende Antwort von Buch und Film ist ja eine eindeutige.
Das Fenster zur Welt, das diesem Hitler geöffnet wird, sind plakativerweise die Medien in all ihrer privatfernseherischen Form. Ein kleiner, sensationsgeiler Privatsender, dessen Vize-Boss du spielst, bietet ihm nun ausgerechnet auch noch die Bühne, die er braucht. Ich fand das ganz interessant, dass ihr ja den Stromberg mit einem Film, der wahnsinnig gut funktioniert hat, den ich sehr mochte, beendet habt letzten Endes, dem ein schönes Denkmal gesetzt habt. Jetzt könnte man aber sagen, dieser Vize-Typ in dem Sender, den du spielst, so einer, der Kommandos von oben kriegt und nach unten weitertritt, der hat ja zumindest was Stromberg-eskes. Vielleicht nicht ganz so scharf. Hat dich das in Vorbereitung auf den Film irgendwann mal zu der Überlegung gebracht, mit David Valence zu sprechen, die Rolle doch ein bisschen anders anzulegen, dass das nicht so nach Stromberg aussieht?
Der Sensenbrink als Figur ist ein bestimmtes Rädchen im ganzen Getriebe und der musste genauso sein, wie Timo Fermisch den schon geschrieben hat und wie er letztlich auch in dem Drehbuch stand. Anders kann man den nicht spielen. Oder anders hätte er nicht sein können. Sonst würde diese ganze Geschichte in diesem Privatsender, diesem Fiktiven nicht funktionieren. Das war letztlich dann meine Entscheidung zu sagen, ich möchte jetzt nicht schon wieder so einen Zyniker spielen, der von oben Anweisungen kriegt und nach unten dann so in der alten Fahrradfahrermanier nach unten dann tritt und nach oben buckelt. Dann hätte ich sagen müssen, mache ich nicht. Ich möchte jetzt mich auf meine Pilcher-Geschichten konzentrieren und ich möchte jetzt nur noch good-looking Sachen machen und möchte jetzt zu einem möglichst stromlinienförmigen Schauspieler mutieren, der nur noch Rollen spielt, die keine Ecken und Kanten haben. Wäre ja eine Ansage, mache ich aber nicht. Wichtiger war in diesem Falle mir hier jetzt an der Verfilmung dieses epochalen Weltbestsellers, und ich übertreibt, glaube ich, nicht, wenn ich das so ausdrücke, mitzuwirken. Ich hatte ehrlicherweise totalen Bock, mal mit Katja und mit Fabian und mit David Tennant zu arbeiten und habe das Gott sei Dank auch gemacht, weil das war eine tolle Zeit, die wir zusammen hatten. Aber grundsätzlich, da gebe ich dir dennoch recht, bin ich nicht mehr auf der Suche nach solchen Figuren, die so in diesem Fahrwasser schwimmen. Und der große und der kleine Bruder von Bernd Stromberg, der muss jetzt nicht zwingend auf meiner Besetzungsliste mehr auftauchen. Tut er aber, so viel nochmal zur Fantasielosigkeit der Branche. Aber es gehören ja immer zwei dazu. Und ich übe mich zunehmend in der Kunst, Nein zu sagen.
Über die vielen Jahre Schauspielerei, die du mittlerweile auf deinem Konto stehen hast,
angefangen. Buckel, auf dem Buckel.
Auf dem Buckel. Nennen wir es ruhig einen Buckel. Ihr könnt das im Radio nicht sehen. Christoph Maria Herbst trägt einen Buckel mit sich rum, auf dem viele Rollen stehen.
Esmeralda, ich weiß, dass ich hässlich bin, wenn ich lache. Ist ja schon so quasi modomäßig.
Über diese vielen Jahre auf jeden Fall hast du, wie ich finde, diesen wirklich bösen, diesen schwarzen Humor in einer Art perfektioniert, wie es wenige geschafft haben, nämlich ihn so auf die Spitze bringen zu können, ohne dass er ins Alberne kippt. Wo kam das her bei dir? Gab es Inspirationen, angefangen bei Monty Pythons bis sonst wohin, dass du das so dir zurechtgelegt hast im Laufe der Jahre?
Also Monty Pythons spielen schon eine Rolle in meinem Leben, aber in einer sehr gesunden Dosierung, wie unterstelle ich jetzt mal in deinem Leben auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich Flying Circus morgens mit aufgewacht bin und abends mit Leben des Brian ins Bett, so jetzt nicht. Aber ich habe mir die zwischendurch immer mal gerne reingepfiffen. Das ist alles ansonsten überhaupt nicht so, wie es gerade mitschwingt schon in deiner Frage, dass es gewesen sein könnte. Weil das würde so unglaublich nach Kalkül klingen und nach Strategie. So kann man aber in diesem meinem Job nicht Fuß fassen, nicht leben und auch nicht arbeiten. Ich bin genauso wie jede und jeder andere in meinem Beruf davon abhängig, in was mich Leute sehen, was die mir zutrauen, wo die der Meinung sind, das kann er, das macht er, ach komm, das hat er schon mal gemacht, biet ihm das mal an und so weiter. Da sind wir natürlich teilweise wieder beim Stichwort Fantasielosigkeit, weil ich besetze mich ja nicht selber. Ich habe damals Lady Kracher, das war ja so das erste Größere, was ich gemacht habe mit Anke Engelke zusammen. Genau, habe ich ja auch nicht selbst geschrieben und gesagt, super, da schreibe ich mir jetzt immer die etwas böseren Rollen, weil damit mache ich mich nämlich dann vielleicht schmackhaft für sowas wie The Office, was da in England gerade läuft. Und das könnte man bei uns ja Stromberg nennen und das verkaufen wir dann an ProSieben. Nee, das waren ja alles, wenn es sowas denn gibt, Zufälle. Und Lady Kracher hörte dann irgendwann auf und dann kam ein Autor um die Ecke, ein mir Unbekannter namens Ralf Husmann, der dann gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, dass du, ja. Und dann habe ich das gemacht und letztlich ist Stromberg eine Rolle wie jede andere und ich habe mich der genähert und die wurde mir nämlich eben nicht auf den Leib geschrieben. So, und dann stand ich mit dem Stromberg für die nächsten 10 Jahre dann für eine bestimmte Farbe sogar im deutschen Fernsehen. Das war alles nicht geplant. Die Pointe an der Geschichte ist aber, ich würde alles genauso nochmal machen, weil es fühlt sich ja toll an. Das waren tolle 5 Staffeln, die wir da gedreht haben. Es waren handverlesene Bücher in einem super Ensemble, was wir da haben umsetzen dürfen. Und der Kinofilm hat uns dann auch nochmal recht gegeben. Insofern ist hier für Lamento gar keine Zeit. Aber es war alles nicht so geplant, wie es vielleicht aussieht. Und ja, und in diesem Fahrwasser ging es dann halt weiter und dann kommt halt Eichborn bzw. Bastei Lübbe auf mich zu und sagt, wir haben hier so ein Buch, Adolf Hitler wacht auf und erzählt in der ersten Person in so einem fetten Schmöker aus seinem Leben, wollen Sie daraus ein Hörbuch machen? Und dann habe ich erstmal gesagt, spinnt ihr? Natürlich nicht. Und dann habe ich mir die Fahne mal schicken lassen und habe 5 DIN A4 Seiten gelesen und bin hinten übergefallen, weil ich das so genial geschrieben fand. Und dann habe ich gesagt, das darf gar kein anderer machen. Ich werde richtig sauer, wenn ich das nicht machen darf. Und das war, glaube ich, deren Ansatz auch, habe ich hinterher zumindest von den hohen Herren dort gehört, dass sie gesagt haben, lass das mal den Herbst machen. Und damit bin ich bei deiner Eingangsfrage wieder, Stichwort ja. Schwarzer Humor und du sorgst dafür, dass das nie kippt und bla. Lass das mal den Herbst machen. Dem nimmt man sowas nicht übel. Der darf das. Das scheint gerade so ein bisschen mein Image zu sein. Lebe ich relativ gut mit.
Letzte Frage für heute. Was haben eure Eltern geantwortet, als deine Schwestern und du sie zum ersten Mal gefragt haben, warum ihr eigentlich alle mit zweitem Vornamen Maria heißt?
Sie haben nicht gesagt, dass sie uns mit zweitem Namen Maria nennen mussten, weil es sich um eine reiche Erbtante handelt, der zuliebe wir so genannt werden, damit wir irgendwann mal an dieses unfassbare nordamerikanische Vermögen kommen. Denn die Tante heißt Mariah. Das haben sie nicht gesagt, sondern ich bin höchst katholisch erzogen worden. Und daran liegt die Antwort schon begraben. Man wollte uns einfach unter den Segen der Jungfrau Maria stellen. Und ich bin bis heute dankbar, dass die Mutter Jesu nicht...
Kunigunde hieß?
Priscilla? Sandy? Mandy? Angela? Maria ist vollkommen in Ordnung.
Ist vollkommen in Ordnung.
Christoph ist aber noch in Ordnunger.
Ja, ja, ja.
Es gibt
ja
nur wenige, die den Rufnamen Maria benutzen, weil sie genau wissen, ich reagiere da nicht drauf.
Christoph Maria Herbst, unser Gast heute Abend in einer Stunde Film. Vielen Dank für deine Zeit. Ab Donnerstag im Kino mit Er ist wieder da. Geht rein.
Unbedingt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Rechnen wir es aus. Unsere Mission war ausgelegt auf 31 Souls. Zur Sicherheit gibt's Essen für 68 Souls für 6 Crewmitglieder. Das heißt, es reicht für mich allein für 300 Souls, wobei ich es auf 400 strecken kann, wenn ich rationiere. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich Essen für 3 Jahre anbauen kann auf einem Planeten, auf dem nichts wächst.
Wir sind mittendrin im nächsten Science-Fiction-Blockbuster von Alien-Erfinder Ridley Scott. Mittendrin in Der Marsianer rettet Mark Watney. Genau den habt ihr gerade gehört. Mark Watney, gespielt von Matt Damon, ein Astronaut, der versehentlich von seiner Crew auf dem Mars zurückgelassen wurde und der sich jetzt nicht seinem Schicksal ergibt, sondern versucht, solange es geht, am Leben zu bleiben. Gemeinsamkeit mit Er ist wieder da gibt es in der Tat. Ja, auch Der Marsianer ist nämlich in der Romanvorlage ein Bestseller. Was genau ist passiert? Watneys Crew hat den ersten bemannten Flug zum Mars geschafft. Das Team hat ein Lager errichtet, in dem man einige Monate leben kann, soll Gesteinsproben und weitere Infos über den roten Planeten sammeln und dann mit den Ergebnissen wieder zur Erde zurückkommen. Alles läuft nach Plan, bis ein übler Sturm auf dem Mars aufzieht.
Er kommt direkt auf uns zu. Bei derzeitiger Ausweitung entsteht eine Kraft von 8600 Newton.
Und abbrechen müssen wir bei 7500.
Alles darüber könnte das MRM umkippen.
Abbruch vorbereiten.
Wir warten ab.
Fertig machen für Notstart.
Commander?
Wir machen Schluss, das ist ein Befehl.
Der Sturm droht, das ganze Lager und vor allem das Raumschiff zu zerstören. Also wird kurzfristig entschieden, weg da. Und das Ganze vor allen Dingen so schnell wie irgend möglich.
Martinez, wie lange bis zum Start?
12 Minuten.
Sichtweite fast null. Wer sich verläuft, peilt die Telemetrie meines Anzugs an. Bereit?
Bereit! Commander, alles okay?
Alles okay!
Ein Teil der Crew schafft es zum Raumschiff, die glauben aber alle, Mark Watney sei in diesem Sturm umgekommen, also fliegen sie ohne ihn und damit sind wir bei der Situation, die wir eben gehört haben, in der Watney nach diesem Sturm beginnt, in diesen Resten der Basis, die nicht zerstört sind, seine Überlebenschancen auszuloten. Die Situation, die folgt, ist auch hier so das klassische Robinson Crusoe-Malheur, das kennt ihr aus Filmen wie Castaway, verschollen mit Tom Hanks auf dieser Insel oder aus I Am Legend mit Will Smith als letzter, ganz alleine noch lebender Mensch in einem New York voller blutrünstiger Zombies, die immer bei Nacht rauskommen. Oder auch aus dem Film Moon, in dem Sam Rockwell völlig allein auf dem Mond lebt. Was Mark Watney hier nicht wirklich weiß, aber natürlich hofft, ist, wenn er nur lange genug am Leben bleibt, dann werden die auf der Erde schon irgendwie merken, dass er noch lebt. Wozu gibt es schließlich die viele Technik, die er um sich rum hat? Die will er reparieren, um irgendwie Kontakt aufnehmen zu können und muss nebenbei einfach maximal erfinderisch werden, um mit dem Rest an Lebensmitteln so lange wie möglich hauszuhalten. Matt Damon in einer One-Man-Astronauten-Show, geht das? Es geht. Und zwar extrem gut, weil, und das freut mich besonders, Ridley Scott einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Nicht nur als Regisseur hier, sondern auch als Location Scout. Die Szenen auf dem Mars wurden nämlich in Jordanien gedreht, in einer Staubwüste bei Wadi Rum. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist diese berühmte Felsformation in Jordanien. Alles sehr staubig und hat so diesen leicht rötlichen Touch, den wir von Bildern vom Mars kennen, von diesen Mars-Robotern, die da schon rumgefahren sind und Bilder geschickt haben. Das sieht wirklich alles genau so aus und dann in 3D im Film. Man stellt wirklich kein einziges Mal in Frage, ob der jetzt wirklich auf dem Mars ist. Klar, der ist natürlich wirklich da. So verdammt echt sieht es aus. Also Kulisse, Drehbuch, Regie, alles Ridley Scott. Dazu die Darsteller. Ist wirklich so gut, dass wir zwar wissen, dass wir wissen, wir gucken da einen Science-Fiction-Film. Aber wir nehmen gleichzeitig alles für wirklich bare Münze, was da passiert. Freut mich für Ridley Scott, nachdem er für Prometheus ja echt Kloppe gekriegt hat. Ich gebe zu, auch von mir, weil das wirklich einfach keine gute Alien-Vorgeschichte war. Und der jetzt aber zeigt, dass er es absolut noch drauf hat. Also wenn ihr Bock auf gute Science-Fiction mit Matt Damon als Mann auf dem Mars habt, dann ist Der Marsianer eine Empfehlung für euch. Läuft ab Donnerstag in den Kinos.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Also ich fand Ben Foster großartig in dem Film The Program um jeden Preis, in dem er Lance Armstrong spielt. Aber Anna Wollner hatte das große Glück, ihn sogar treffen zu können.
Seien wir doch mal ehrlich, Ben Foster ist fast schon zu sympathisch als Lance Armstrong. Mit seinem verschmitzten, fast schon schelmischen Lächeln hat er doch alle auf seiner Seite. Und dann auch noch das. Foster hatte vor den Dreharbeiten noch nie auf einem Rennrad gesessen und hatte dank der chaotischen Terminplanung von Regisseur Stephen Frears nur eine relativ kurze Vorbereitungszeit.
I had about 3 months to start figuring out the diet, speaking to the nutritionist, and then 6 weeks before we started, Stephen called up and said, you have the job. It was very aggressive. It was very aggressive. I mean, to the point where I won't go on a bicycle right now. Because it does shape your body, and they do have such a particular form. The huge legs, tiny arms, big cage. It's not, I can't do the Tour de France.
Für die Tour hat es nicht gereicht, für die Dreharbeiten dann schon, zumal für ihn auch eher das Emotionale im Vordergrund stand. Also die Frage, wie ein Mann so lange in seinem eigenen Lügenkonstrukt durchhalten und damit leben kann. Dann hat Foster allerdings einen Schritt gewagt, der gesundheitlich alles andere als empfehlenswert ist. Denn Ben Foster hat in der Vorbereitung und während der Dreharbeiten selbst gedopt.
It's not something that I recommend to anybody. It was supervised by a doctor. But that ritual of administering performance-enhancing drugs in tandem with the nutrition, in tandem with the training, in tandem with the research and doing field work and interviews with his fellow writers. I didn't see how I could do it without.
Damit geht er noch einen Schritt weiter als zum Beispiel Christian Bale in The Mechanist oder Jake Gyllenhaal in Nightcrawler, also Schauspieler, die sich für eine Rolle extrem runtergehungert haben. Denn ein medikamentöser Eingriff ist da nochmal eine Spur härter. Armstrong hat während seiner ganzen Karriere betrogen. Foster nimmt seine Rolle jetzt so ernst, dass er alles für diese Authentizität tut. Denn das Doping hatte natürlich eine leistungssteigernde Wirkung.
It's not like cocaine. It's not like you do a bump or you have a drink. It's not a high. In that way, you notice that you can just go farther. You just don't gas out. And my body started to shift dramatically. That experience of being able to go farther, faster, longer, naturally will create more dopamine, more serotonin, more energy, faster recovery.
Nur ein Problem hatte er hinterher dann doch, auch emotional aus dieser Rolle wieder rauszukommen. Da hat er dann zu ganz eigenen Tricks gegriffen, aber mal ehrlich, es gibt Schlimmeres.
Meditating, heavy drinking, casual sex, I mean like...
Wenn einem das wieder raushilft aus der Nummer, umso besser. Ben Foster könnt ihr euch angucken, ab Donnerstag im Kino, im Film The Program. Und damit sage ich für heute Abend tschüss. Tom Westerholt ist raus. Das war's mit Eine Stunde Film für diesen Dienstag. Den Podcast zur Sendung gibt's natürlich zum Nachhören im Netz auf dradiowissen.de. Wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag, wenn ihr wollt, 20 Uhr, Eine Stunde Film. Ich werde da sein.
Dradiowissen.